Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur Plattform, ja, hier auf Free FM. Und wir haben heute zwei Gäste hier, und zwar von den Stolpersteinen Ulm. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
Ja, ich heiße Martin König, bin Lehrer in Ulm. Das sollte mal genügen.
Mein Name ist Angelika Liske. Ich arbeite als Erzieherin und Lerntherapeutin.
Ja, und was sind denn die Stolpersteine Ulm?
Das zerfällt ja schon in zwei Elemente. Ulm, eine Bürgerinitiative, kein Verein, keine städtische Organisation, sondern wirklich aus Ehrenamt, aus freiwilligem Engagement entstandene Tätigkeit für die Geschichte der Shoah und anderer Verfolgungen im Nationalsozialismus interessierte Menschen. Und die Stolpersteine sind eigentlich ein Kunstprojekt, entstanden in Köln durch den Künstler Gunther Demnig. Bis heute ist er der Künstler, der dieses Projekt gestaltet. Fast alle diese Steine, derzeit 60.000 in ganz Europa, verlegt. Sie sind entstanden ursprünglich bei einem Anlass, wo es um die Erinnerung an den Sinti-Roma-Fall in Köln ging, und hat sich jetzt erweitert auf alle Opfergruppen, die im Nationalsozialismus ermordet wurden.
Okay, und wieso heißen die denn Stolpersteine?
Mir ist das Zitat vom Künstler da sehr nahe. Es ist kein Stolpern aggressiv, hierarchischer Art, man muss jetzt hier drüber stolpern, sondern es ist gedanklich gemeint. Die Steine sind ja ebenerdig. Manche fragen uns auch, sind die eigentlich erhöht oder stolpert man da dann oder was ist im Winter? Die sind ebenerdig und der Kontakt ist visuell und dann mit Herz und Kopf gestolpert. Oh, was ist das denn? Und dann kann man weiterdenken.
Ja, auf die Steine kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Jetzt vielleicht am Anfang mal etwas zu eurer Initiative. Ist ja, glaube ich, eine Initiative, oder?
Genau, das ist eine Bürgerinitiative, die vor 3 Jahren gegründet wurde. Die Stimmung am Anfang in der Gruppe war eine wirklich euphorische und eine sehr von Offenheit geprägte Gruppe von fast 120 Personen, denn es war schon lange angedacht, auch in Ulm Stolperstein-Verlegungen zu initiieren, aber erst im Jahr 2014 konnte es in Angriff genommen werden. Die Initiative, die sich dort gefunden hatte, könnte man auch nennen die Geschichte von unten, denn sie wird nicht von Historikern oder Archivaren getragen, sondern von den Bürgern aus Ulm und Umgebung, die daran Interesse haben, die Geschichte während der NS-Zeit, die hier passiert ist, zu untersuchen, zu recherchieren und zu dokumentieren. Quer durch alle Berufsgruppen sind bei uns die Mitglieder vertreten. Auch verschiedene Altersgruppen sind vorhanden. Früher noch mehr Schüler, mittlerweile haben wir etwas Fluktuation aufgrund dessen, dass einfach auch geschichtspolitische andere Sachen im Vordergrund stehen. Die Flüchtlingshilfe in Ulm benötigte Hilfe. Leute gehen in die Nachbarschaftshilfe oder engagieren sich in Kirchen oder anderen Vereinen, sodass bei uns eine Fluktuation vorhanden ist. Wir aber immer wieder gerne Leute aufnehmen, die bereit sind und auch Lust haben, sich bei uns zu engagieren. Bei einer Initiative wie dieser ist es auch wirklich ganz normal, dass der die Gesamtgruppe abnimmt und auch wieder zunimmt. Denn es gibt einzelne Personen, die sich vielleicht nur für eine Recherche oder für eine Stolperstein-Verlegung engagieren möchten. Andere bleiben langjährig dabei, sind unterschiedlich stark engagiert. Und wir würden uns freuen, wie gesagt, wenn wir auch neue Mitglieder gewinnen könnten.
Okay, und was für Arbeiten könnten denn Leute, die jetzt interessiert wären, bei euch machen?
Das ist eigentlich sehr vielfältig. Wir benötigen Leute, die bei der Organisation zum Beispiel der Stolpersteine helfen, die bereit sind, Biografien vorzulesen, die mithelfen, für das Programm außenrum Chöre zu gewinnen, Gedichte auswählen. Falls Verwandte von ehemaligen NS-Opfern kommen, dass diese betreut werden, dann bei uns Recherchearbeiten übernehmen, in Archive fahren, die schriftliche Sachen verfassen, die in die Biografien auf die Flyer kommen oder auch auf die Seite unserer Webseite. Stolpersteine-für-ulm.de. Also, wie ihr alle hört, viele Leute können mit verschiedenen Begabungen bei uns mitmachen.
Genau, der Martin möchte auch noch was sagen.
Ja, weil die Internetseite erwähnt wurde, ganz dringend bräuchten wir jemand, der die Internetseite mit unserer Karte, wo die Steine derzeit nur noch sehr noch unprofessionell einzusehen sind, wo sie sind, auf der Karte betreuen würde. Und da könnte also auch ein ITler plötzlich bei uns hochwichtig werden. Also es ist sehr vielfältig. Es kann eigentlich für jeden einen Platz gefunden werden.
Okay. Ja, du hattest vorhin gesagt, dass ja die Idee schon lange da war, diese Stolpersteine auch in Ulm zu gründen. Gibt es da eine bestimmte Person, die die Initialzündung dafür hatte, oder?
Eine Person bei einem so eben bürgerschaftlichen Projekt schließt sich eigentlich fast schon aus. Ulmer Gedenken, Aufarbeitung beginnt schon, das wissen Sie vielleicht über die VH Ulm und die Inge Scholl 1945, und wir stehen da auf den Schultern von ganz, 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 ganz vielen. Die erste vorbildliche jüdische Dokumentation jüdischer Opfer und Lebensgeschichten von der Stalinauftrag gegeben hat ein städtischer Mitarbeiter 1960 verfasst. Da fußen wir immer nur drauf in unseren Recherchen. Das ist so hektografiert mit so einem, ist gar nicht gedruckt. Dann kamen in den 80er Jahren die Einladungen an ehemalige Ulmer jüdische Bürger. Es gab dann in den 90ern eine Einladung an polnische Zwangsarbeiter, und jetzt kommt ein wichtiger Name, Sylwester Lechner, wenn Sie den Namen wollen. Aber auch hinter dem stehen ja die vielen, vielen, die das Dokumentationszentrum Oberkuberg mit ins aufs Gleis setzten. Und dann ist sicher der VVN, Verein Verfolgter des Naziregimes, zu nennen. Dann gibt's als Personen und Stadt, aber auch sehr stark Personen, den Ingo Bergmann, der die erste große Dokumentation und Buch, bis heute Gedenkbuch, auf Englisch jetzt auch zu haben, verfasst und recherchiert hat. Und all die genannten Personen haben übrigens auch schon zu den Holocaust-Shoah Opfern und Überlebenden persönliche Beziehungen aufgebaut. Also ich denke, die ersten Freundschaften sind schon in den 60er Jahren entstanden. Und ohne all das wäre das nicht möglich gewesen. Rein äußerlich ist es vor so circa 10 Jahren eine Veranstaltung der VH gewesen von DZOK und Herrn Lechner und VH. Und danach wurde es wegen der Veröffentlichung von dem Buch ein bisschen geparkt. Und dann ist so ab 2012/11 aus Gewerkschaft, VVN und Einzelkämpfern, die, also ich bin da nicht als DZOK rein, sondern auch als Einzelperson, so Menschen wie mich, das dann zum zweiten Mal in Gang zu setzen versucht worden und es war dann erfolgreich 2014.
Gut, bevor wir gucken oder uns erklären lassen, wie denn diese Stolpersteine genau aussehen, ein Musikstück. Ihr hört die Plattform hier auf FreeFM. Am Mikro ist der Patrick und wir haben immer noch die Angelika Liske und den Martin König von den Stolpersteinen Ulm hier zu Gast. Und nachdem wir jetzt über die Initiative ja schon vorhin gesprochen haben, kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Stolpersteinen an sich. Wie sehen die denn genau aus?
Die Stolpersteine sind 10 x 10 cm hoch. Sie haben unten einen Stein, auf welchen eine Messingplatte befestigt wird. In dieser Messingplatte sind der Name des Opfers, der, warum es ermordet wurde, und das Datum seiner Geburt und seiner Deportation zu lesen. Diese werden dann an dem letzten, das ist ganz wichtig, freiwillig gewählten Wohnort vor dem Haus des Opfers in den Boden eingelassen. Deswegen freiwillig, weil viele von den Juden zum Beispiel später in sogenannte Judenhäuser gebracht wurden in Ulm. Sie mussten aus ihren alten Wohnungen oder auch behinderte Menschen, die dann in Zwangspflegeheim oder Zwangsaltenheim untergebracht wurden. Dieses Verlegen macht der Künstler Herr Demning selber, wobei er aber durch unseren Bauhof Ulm mit seinen wirklich sehr engagierten Mitarbeitern eine wichtige Institution bei der Stadt Ulm ist und ihn dabei unterstützt.
Und wie kann man sich das vorstellen? Das Verlegen der Steine wird dann sozusagen aus den aus der Straße ein Stück rausgenommen und anstattdessen dann dieser Stolperstein eingesetzt?
Genau. Die Straße wird vorher begangen von Bürgern von unserer Initiative, wird markiert, wo der Stein gesetzt werden soll. Wichtig ist auch, man muss vorher den Leuten, die in den Häusern im Moment aktuell wohnen, Bescheid geben, was vor ihrem Haus passiert. Dann stellt man einen Antrag bei der Stadt Ulm, sagt Bescheid, was, wann und wo. Die sperren dann den Bereich ab, helfen dann teilweise beim Ausheben mit, wobei der Herr Demning immer sehr gut gerüstet ist mit seinen Presslufthammern und Meißel. Und er nimmt einen Teil aus dem Asphalt oder von den Steinen raus, füllt das andere dann wieder mit auf, nachdem der Stein gesetzt worden ist.
Sehen die Steine denn alle gleich aus oder gibt es sie in verschiedenen Farben? Oder?
Nein, die sind alle gleich. Unten ist ein grauer Betonsockel und obendrauf eine goldene farbige Messingplatte. Der erste Teil von dem Setzen hier wohnte, dann wie gesagt der Name, das Datum, Geburtsdatum, Verlegedatum oder Deportationsdatum und warum derjenige ermordet wurde.
Ja. Und um welche Gruppen handelt es sich denn? Also Juden haben wir ja schon gehört. Gibt es denn sonst noch so für Gruppen, die verfolgt worden sind?
Also die jüdische Gruppe ist im Moment die größte Gruppe, die in Ulm verlegt worden ist. Aber es sind noch mehr Gruppen, die im Moment recherchiert und teilweise auch verlegt worden sind. Das sind einmal die Bürger Jehova Zeugen, Krankenmorde, auch unter T4-Opfer bekannt, Desertierte und geplant, aber noch nicht umgesetzt, sind die Sinti und Roma, Homosexuelle und im Jargon der damaligen Behörden die Asozialen. Je nach Interesse des Mitglieds der Stolperstein-Initiative, welches sich engagiert bei den Recherchen für eine bestimmte Opfergruppe, wird natürlich probiert zu gucken, was bringe ich alles in Erfahrung über diese Person, damit diese Biografie mitgeschrieben werden kann.
Und Asoziale, was kann man sich darunter verstehen? Waren das Leute, die keine Lust hatten zu arbeiten oder wer wurde damals als asozial bezeichnet?
Das war ja rassisch definiert, wie der Kern des Nationalsozialismus das ja eigentlich ist. Und die eben das genetisch, würde man heute vielleicht sagen, angenommene Disposition zu Alkoholismus, asozial großen Kinderfamilien, und Auffälligkeit im Arbeitsverhalten, auch Obdachlosigkeit, all solche Sachen konnten da als asozial tituliert mit meinem eigenen Winkel ja auch in den KZs dann erkennbar für die Mithäftlinge. Das wurden Menschen, die plötzlich ausgegrenzt waren und auch ermordet wurden. Die Definition weitet sich im Lauf des Geschehens aus. Und man weiß gar nicht genau, wo das eigentlich hätte enden sollen, welche Gruppen der Bevölkerung alle irgendwann noch in dieses Radar geraten wären, der Abweichenden von der eigentlichen Volksgemeinschaft. Das ist auch wie so ein Krebsgeschwür, sich stetig, auch nur in den letzten Kriegsjahren fortsetzend, geraten Jugendliche mit leicht, wirklich nur leicht abweichendem Verhalten durchaus auch in solche Arbeitslager und können auch ermordet werden.
Ja, unter Verfolgten, da kann man sich ja zum einen Leute vorstellen, die wirklich umgebracht worden sind oder auch Leute, die vielleicht in KZs gesteckt worden sind, aber überlebt haben. Konzentriert ihr euch nur auf diejenigen, die wirklich umgekommen sind oder auch auf andere?
Auch auf andere, die zum Beispiel dann emigriert sind nach Amerika drüben oder geflüchtet nach England und dann aber aufgrund ihrer Verletzungen, wie zum Beispiel von der Synagoge Ulm, Herr Kohn, der in England dann umgekommen ist anhand seiner durch Misshandlung verursachten Verletzungen. Herr Demning ist es ein Anliegen, für die Familien zu verlegen. Er verlegt also nicht für Einzelpersonen, sondern wenn eine Familie von dem Verfolgten betroffen worden ist in seiner ganzen Zeit, dann wird auch für jedes Mitglied der Familie verlegt. Manche, wenn Verwandte da sind, wird nachgefragt, ob diejenigen eine Verlegung ihres Namens wünschen. Manchmal wird es auch verneint, weil die Personen sagen, ich bin ja noch am Leben, ich habe es geschafft zu emigrieren und dem Ganzen zu entkommen.
Wie schwer sind denn eigentlich die Stolpersteine?
Oh, das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Messen wir beim nächsten Mal nach. Genau, genau identisch wie ein Pflasterstein, würde ich mal gefühlt sagen. Ich wollte vielleicht noch ergänzen zu der angesprochenen Frage, wer wird dort auf diesem Stein zu finden sein, Ermordete oder auch Nicht-Ermordete. Begonnen hat das Projekt mit Ermordeten. Und sicher ist in unserer allem Herzen und Gedanken am Anfang gewesen, dass wir für Ermordete, für Tote die Steine verlegen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie ging es Ihnen, als Sie das gehört haben? An was dachten Sie?
Also ich meine, ich fand es gut im ersten Moment.
An Ermordete oder an noch überlebende Geflohene?
Also ich habe im ersten Moment auch an Ermordete gedacht.
Ich denke, das ist auch Kern und sollte Kern bleiben. Jetzt hat sich aber in der Umsetzung unter anderem im Kontakt mit Angehörigen das als ein Konstrukt erwiesen. Ich kann nicht leicht entscheiden, für wen ist ein Stein zu legen, für wen nicht. Und deswegen ist diese von der Angelika geschilderte Kategorie Familie ins Spiel gekommen. Also wenn eine Familie mit Ermordeten von der Verfolgung betroffen ist, dann ist es klar, dass die ganze Familie, egal welche anderen Schicksale die Familienmitglieder hatten, dass man dann einen Stein verlegt. Nicht alle Verfolgten sind also auf Stolpersteinen. Im Nationalsozialismus ist es auch eine sehr, also ich habe dieses Krebsgeschwürbild vorher schon gebracht, das ist eine ganz diffuse und Opfer und Täter gehen ineinander über, jeweils abzuwägende Angelegenheit. Was mache ich zum Beispiel mit einem Menschen, das ist jetzt nicht ein Ulmer Fall, von dem sich herausstellt, dass er zwar im KZ Dachau war, aber als dortiger mitwirkender Kapo in einer Baracke an der wirklichen üblen Misshandlung von katholischen Priestern beteiligt war. Ein Häftling. Der hat einen Stolperstein. Jetzt hat er nicht mehr, weil der Künstler dann entschieden hat, im Einvernehmen mit der dortigen Initiative, das wieder rückgängig zu machen. Das ist ein Deswegen lassen wir uns auch Zeit und müssen viel recherchieren. Ein Aushandlungs- und Abwägungsprozess.
Ja, und vor allen Dingen ein sehr sensibles Thema.
Ja.
Gut.
Wenn ich noch ganz kurz was sagen dürfte, nur zum Ablauf ungefähr von einer Verlegung. Wir haben nämlich das Glück, dass aufgrund dessen, dass bei uns so viele engagierte Leute in der Initiative mithelfen, dass dadurch auch wieder andere Institutionen mit ins Gespräch kommen und uns dabei unterstützen, wie zum Beispiel Chöre, die bei der Verlegung dann einen festlichen Rahmen uns geben. Das sind nur mal genannt das Schere-Ensemble, der Spatzenchor, die Georgsknaben oder Cecil Roth.
Girard, entschuldige.
Und das ist ganz wichtig für uns, weil diese Verlegung ist ja eigentlich so etwas wie eine Beerdigung, kann man nicht sagen, aber wir legen einen Grabstein für eine Person, um dem Ganzen einen festlichen Rahmen zu geben. Es ist auch das Theater mit dabei engagiert, Schauspieler, die lesen, das ATK hat geholfen, Schüler helfen mit, auch von der Bodelschwingschule lesen Biografien oder es gab eine Pantomime, nur um diesem Ganzen einen wirklich würdigen und wunderschönen Rahmen zu geben.
Ja, bevor wir uns weiter unterhalten, noch ein Musikstück. Free FM, hier hört die Plattform mit dem Patrick und bei uns sind immer noch Angelika Liske und Martin König von den Stolpersteinen Ulm. Ja, wie sieht denn so eine typische Recherchearbeit bei euch aus? Ihr müsst da ja sicherlich viel recherchieren, um an die Namen zu kommen, Geburtstag, wann sie gestorben sind, wodurch sie gestorben sind.
Also die Recherchearbeiten sind unheimlich anstrengend teilweise, kann man sagen, was uns zum Beispiel bei den T4-Opfern, bei den Krankenmorden beschäftigt. Denn wenn kein Familienangehöriger mehr da ist, nachdem wir ja jetzt schon die zweite und dritte Generation nach Kriegsende haben, ist auch die Biografie oft vom Behinderten nicht mehr nachzuvollziehen. Jeder, der zu Hause Kinder hat, führt oft ein Fotoalbum, hat eingeklebte Locken oder Fingerabdrücke, was man heutzutage alles von Kindern macht, um hinterher ihnen das mit an die Hand zu geben. Und das war damals halt nicht der Fall. Viele Behinderte wurden in Einrichtungen gut für damalige Verhältnisse betreut. Und wenn die Familien mittlerweile verstorben sind, geht diese Erinnerung an diese Leute leider abhanden, ist es nichts mehr da. Wir haben das Glück, dass in Ulm ein sehr guter Historiker, der Herr Dr. Wuttke, über den Riedhof in Ulm, der damals, wo heutzutage Ratiopharm liegt, die Einrichtung hatte, drüber recherchiert hat, was mit den Behinderten, die damals von dort deportiert sind, passiert ist. Wir wissen einiges über Grafeneck, was auf der Alp oben liegt und ein Vernichtungslager war für Behinderte. Und dort liegen Biografien vor und auch Namen mit Daten, wo man nachschauen kann, wer davon betroffen ist. Und dann fängt man an zu recherchieren. Recherchieren heißt, ich schaue, ob noch Familienangehörige leben. Das geht anhand von Telefonbüchern nachzuschauen, schauen, ob irgendwelche Adressaten drin vermeldet sind, ob Briefe vorhanden sind von Angehörigen. Dann geht es weiter über die großen Landesarchive, wo die Krankenunterlagen von den jeweiligen Einrichtungen vorhanden sind. Weiter über die Grafeneck-Prozessdaten, die in Landesarchiven auch online durchzulesen sind, über die Täter, die dort sind, über Aussagen, Zeitzeugenaussagen, damit man sich ein Bild über das, was bei uns eigentlich in nächster Nachbarschaft zu Ulm passiert ist. Nur mal eine Zahl, wir haben Grafeneck, war von Januar 1940 bis Dezember 1940, also ein knappes Jahr lang, nur für die Vernichtung im Südwesten hier unten zuständig. Es geht um 10.600 Namen. Das heißt, pro Monat wurden 880 Leute dort umgebracht, pro Tag über 30. Nur diesmal als Dimension, von was wir eigentlich hier reden. Wenn man sich jetzt mit uns auseinandersetzt oder wir uns mit den Behinderten oder psychisch Kranken, die in diesen Einrichtungen jahrelang gelebt haben und auf einmal in andere Einrichtungen umgesiedelt wurden, dann oft ohne Wissen von ihren Angehörigen, um die Spuren zu vertuschen, damit man nicht wusste, wo sie zu Tode gekommen sind. Deswegen wussten auch viele Angehörige nicht, was mit ihren jeweiligen Kindern, Männern, Familienangehörigen überhaupt passiert ist. Ich hatte eine Recherche über Mathilde Fischer, deren Stolperstein in der Neue Straße 32 liegt. Ein Glück gehabt, dass ein ehemaliges Stolpersteinmitglied den Hinweis und den Namen durch die Verwandtschaft erfahren hatte. Somit war für sie die Recherche relativ leicht. Wir haben aber auch einen Fall von einem euthanasierten Kind in Ulm, was schwierig war zu recherchieren, weil, wie gesagt, von der Biografie eines so jungen Kindes nicht viel da ist. Wir mussten uns mit der Archivarin eines Bezirkskrankenhauses auseinandersetzen, denn auch heute noch gibt es die Diskussionen, was darf veröffentlicht werden und was nicht. Ein Treffen in Berlin fand am 29. Juni 2016, letztes Jahr, statt, wo es um die aktuelle Debatte nach wie vor geht, dürfen Namen im Ganzen, also sprich mit Vor- und Zunamen, veröffentlicht werden oder nicht. Wie Sie sehen, verfolgt uns das Thema eigentlich auch heute noch.
Ja.
Wenn man in den Bezirkskrankenhäusern was gefunden hat, bekommt man oft Auflagen mit einer Veröffentlichung, was alles zu erfüllen ist, damit dieses in die Öffentlichkeit, ins Netz oder auch, falls mal ein Buch oder irgendetwas in schriftlicher Form festgehalten wird, was da erfüllt werden muss. Das sind zum Beispiel Auflagen, alle Quellen zu nennen, die Sachen nochmal in der Klinik, in dem Bezirkskrankenhaus, im Archiv, einem Archivar vorzulegen, der nochmal drüber liest, damit auch wirklich die Würde einer Person nicht, auch wenn sie schon so lange verstorben ist, nicht beschädigt wird. Ich denke, diese Diskussion wird es auch noch lange geben und deswegen sind die Recherchen unheimlich anstrengend, langwierig vor allen Dingen, weil mit den Recherchen im Gegensatz zu der Opfergruppe der Juden relativ spät angefangen worden ist. Die verschiedenen Einrichtungen fangen seit den 80ern an, ihre eigene Geschichte zu hinterfragen und zu überlegen, wie es damals bei ihnen im Laufe der Zeit, der NS-Zeit, was da alles passiert ist.
Ja. Mal ganz kurz, du sprichst ja die ganze Zeit über T4, also über Euthanasie. Mhm. Bei euch ist das wahrscheinlich so, dass jeder so sein Spezialgebiet hat, oder? Bei den Stolpersteinen.
Ja, man kann sich für eine der Gruppen, die wir vorhin als Verlegungsopfer schon angesprochen haben, engagieren und sucht sich den Schwerpunkt raus, mit dem er gerne arbeiten möchte. Zu T4 kann ich sagen, der Name kommt aus der Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo damals die Reichs, Arbeitsgemeinschaft war für die Pflege- und Heilanstalten, wo alle Fäden bezüglich dieser Einrichtungen zusammenliefen. Die haben nämlich die Meldebögen verschickt zu den verschiedenen Einrichtungen, die dann zurückgeschickt werden mussten mit den jeweiligen Personen, die eigentlich für sie nicht als lebenswert erachtet wurden. Darin war ebenso die gemeinnützige Krankentransport GmbH beinhaltet, die die Personen abgeholt und zur Vergasung gebracht haben. Die Allgemeine Stiftung für Anstaltswesen, die nämlich das Personal dafür ausgesucht hat, und die Zentrale Verrechnungsstelle für Heil- und Pflegeanstalten, die das ganze Finanzielle übernommen hat. Wie man sieht, da ist alles zusammen gut vernetzt gewesen, damit man immer die richtigen Leute an diese Stellen bekommen hat, die dafür aussortiert haben, wer leben durfte und wer nicht.
Gut, ja, bevor wir weiterreden, noch ein weiteres Musikstück. Die Plattform auf FreeFM, heute mit Patrick am Mikrofon und mit Angelika Liske und Martin König hier im Studio von den Stolpersteinen Ulm. Und der Martin, der wollte noch etwas loswerden.
Ich wollte noch was loswerden, wenn wir dieses Schildern, das die Angelika jetzt dann geht, so mit vielen Fachbegriffen und komplex und nachdenklich darbot. Das ist ein ganz typischer Prozess, der in manchen unserer Gruppenmitglieder, glaube ich, passiert ist. Das sollte jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer bitte nicht erschrecken. Es klang ja vielleicht so, um Himmels Willen, das werde ich ja nie können. Bei dir bündelt sich, glaube ich, zwei Prozesse, die für jeden da sein können. Ein aus irgendeinem Grund erfolgendes persönliches Beziehungsfeld brauchen wir, glaube ich. Das war bei dir das Erleben von Umgang mit Behinderten auch in der Gegenwart, die ja absolut auch noch Fragen aufwirft. Und dann ein historisches Interesse, das durch wahrscheinlich Zufälle und Zeitung und wie auch immer geweckt war. Und dann arbeitet man sich zu einer Fachfrau ein, Stück weit immer mehr, ohne dass das gleich so eine Überforderung ist, wie sie jetzt vielleicht bei Zuhörerinnen vielleicht entstanden ist. Das geht alles ganz schrittweise und man erwirbt einen Horizont, der dann einen schon zu einer Fachfrau machen kann. Und ich glaube, das ist auch was ja Zufriedenstellendes oder was, wo man als persönlichen Entwicklungsprozess dabei erleben kann. Man muss vielleicht an der Stelle nochmal darauf zu sprechen kommen, wen wir als Unterstützungsinstitutionen und Personen im Hintergrund haben. Sie waren ja eingangs schon angedeutet, aber das Stadtarchiv, wenn die Stadt uns unterstützt, ist natürlich mit dabei. In allererster Linie, also kann man gar nicht unterschätzen, das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, das Archiv, die Leiterin Frau Wenge, die wirklich sowohl bei organisatorischen, aber eben vor allen Dingen auch bei solchen fachlichen oder Rechercheaufgaben einem zur Seite stehen. Die VH Ulm ist im Boot. Die jüdische Gemeinde ist im Boot. Also wir haben, die VVN habe ich schon erwähnt vorher, also wir haben durchaus Menschen, die man jederzeit ansprechen kann, auch als völliger Newcomer. Ja, du wolltest noch was sagen?
Ich wollte gerne noch mal zurück auf den Vortrag von Götz Ali kommen, der letztes Jahr in der VH Ulm stattgefunden hat. Er ist Historiker, der das Buch geschrieben hat, Die Belasteten, der davon ausgeht, dass ein Großteil der euthanasierten Kranken eigentlich hätte gerettet werden können, wenn Angehörige die Möglichkeit gehabt hätten oder sie abgeholt hätten. Das war ein sehr interessanter Abend, denn da entspann eine ganz angeregte Diskussion, da im Publikum manche saßen, die Angehörige in der T4-Aktion verloren hatten. Und diese verneinten entschieden, dass ihre Familien eigentlich es darauf angelegt haben, ihre Familienangehörigen so loszuwerden. In dem Fall von dem euthanasierten Kind im Kaufbeuren konnten wir ebenso die These nicht unterstützen, da wir sehr liebenswerte Briefe der Mutter uns vorlagen an den ärztlichen Direktor, wie es denn ihrem Kind gehe. Wer macht es nicht und gibt seine Hoffnung auf, dass wenn ein Arzt jemanden sagt, schicken Sie Ihr Kind oder Ihre Angehörigen zu uns, wir haben eine neue Behandlungsmethode. Für uns heutzutage mit dem historischen Wissen von damals können wir sagen, wir wissen, dass diese neue Behandlungsmethode der Schritt in den Tod für denjenigen war. Für Eltern oder Familienangehörige damals bedeutet das vielleicht ein Stück Hoffnung, dass ihrem Angehörigen geholfen würde, dass das Leben qualitativ besser wurde. Wir wissen auch nicht, wie es Angehörigen ging, die damals mitten im Krieg bei den Fliegerangriffen in Ulm hier lebten und wie sie nicht wussten, was gibt's zu essen, der Mann im Feld oft an der Front. Und wenn ich uns angucke, wo wir heute die Geschehnisse mit dem Wissen und den Quellen, die uns zur Verfügung stehen, wie oft wird bei uns Dr. Google befragt, wenn es darum geht, irgendwas Qualitatives oder Quantitatives über Behandlungen rauszufinden. Die damalige Praxis war anders. Ärzte waren Halbgötter in Weiß. Und es war so, dass die Psychiatrien, wo die Kranken drin waren, schon vor der Zeit der NS alles getan wurde. Angehörige sollten nicht mit eingebunden werden. Sie wurden auch nicht dazu ermutigt, sondern eher entmutigt. Sie sollten keinen besonderen Kontakt zu ihren erkrankten Angehörigen pflegen. Und auch die ganze Krankensituation mit Massenseelen, Abstumpfung und Ruhigstellung entspricht der heutigen modernen Psychiatrie natürlich nicht mehr. Ja. Nur dies als Randergänzung dazu, wie diese Diskrepanz von heutigem Wissen und damaligem Umgang mit den Leuten offenbar wird.
Sie sehen, wir sind bei sofort wieder auch ja. brisanten, aktuellen, auch heute noch fraglichen Themen. Hinter dieser Götz-Ali-Debatte steht ja auch die Frage, wie weit wirkt die Gesellschaft indirekt als Täter mit durch Mittragen dulden. Und da sind wir durchaus bei aktuellen Zusammenhängen, weil wir jetzt, ob Inklusion gelingt oder nicht, das sind Fragen an uns. Was mache ich mit diesem Thema? Ali hat da ein sehr für mich erschütterndes Beispiel mit seiner eigenen behinderten Tochter über 30 Jahre alt geschildert, wo der behandelte Arzt nachts, als sie mit schwersten Symptomen eingeliefert wurde, aber eben als stark Behinderte, wurde er doch tatsächlich gefragt, ob er denn Inkubation und Zwangsernährung wünsche. Also wenn man zweimal nachdenkt, die Frage nach Euthanasie, sodass das Thema nicht zu Ende ist. Und das, was die Angelika da geschildert hat, hat auch Diskussionen bei uns in der Gruppe ausgelöst. Da sind wir uns auch nicht einig. Und das ist auch gut so. Und das zeigt eigentlich sofort etwas anderes, was bei diesem sozialen, lebenden Denkmal der Stolpersteine mir persönlich so unheimlich wichtig ist, dass es nämlich nicht nur über die Angehörigen und die Recherche und das wieder ins Leben bringen von Lebensläufen, sondern durch die Sachen, die einfach damit zusammenhängen, wie gerade geschildert, mir mitten im aktuellen politischen Tagesgeschäft landen. Zum Beispiel soll es auch ein Denkmal für die T4-Opfer in Ulm geben, angestoßen durch Menschen vom Tannenhof und wir sind auch dabei. Das wird in den nächsten Jahren hoffentlich die Ulmer Stadtöffentlichkeit in positiver Weise mit einem guten Ergebnis beschäftigen.
Gut, kommen wir mal wieder zu den Stolpersteinen an sich zurück. Wo sind die denn überall? Wie viel gibt es denn in Ulm momentan?
Also es gibt aus 4 Verlegungen, Mai und September war es durch Zufall immer, insgesamt 47 Steine. Wie viele Orte?
21 Orte.
21 Orte. Wir hatten ja schon geschildert, dass auch für Familien verlegt wird. Manchmal haben auch mehrere Familien in einem Haus gelebt. Und die nächste Jahrverlegung ist schon weitgehend fertig, recherchiert, auch schon finanziert. Das heißt, wir haben einen, man kann es ja auch nachrechnen, wirklich großen Rückhalt finanzieller Natur in der Bürgerschaft. Allerdings ist dann auch Ende der Fahnenstange, also wir brauchen schon dringend weiter Geld, denn allein bei den jüdischen Opfern sind nur 120, 150, man weiß es, also wir kommen aber immer wieder auf neue Namen, auch das ist, obwohl da die Vorarbeit durch das Buch von Ingo Bergmann sicher fundamental wichtig und gut ist, stoßen wir immer, jetzt Familie Polacek bei diesmaliger Verlegung, auf neue, bislang unbekannte Namen. Wir möchten vielleicht mal eine Publikation draus machen, wir brauchen einfach Unterstützung weiterhin. Ich wollte jetzt damit nicht sagen, wir sind im Moment gut im Rennen, aber es braucht weiterhin Mitarbeit und auch Geld.
Finanzierung ist ein gutes Thema. Wie finanziert ihr euch denn als Initiative?
Ja, Spenden. Das ist der Kern. Einerseits als Patenschaft für einen Stein, 120 Euro. Herstellungsgebühr, so Kosten mit Personal allem 80, das andere geht in die Fahrten und das Leben von Herrn Demnig. Also man kann sich auch ausrechnen, dass er schon rumkommt, aber da wird man nicht Millionär. Und dann haben wir aber, wie er geschildert, wir haben zum Beispiel dieses Jahr auch eine sehr teure, letztes Jahr von den Schulen super gut angenommene Theaterveranstaltung zu einer Familie Hilb, die in Ulm auch sehr bekannt ist. Otto Hilb war in den 50er, 60ern bekannt, Besucher in Ulm. Das kostet Geld, da haben wir auch ein bisschen Defizit eingefahren damals. Und dieser Teil, der wird durch Zusatzspenden, also die nicht als Patenschaft pro Stein gelten, und Gott sei Dank auch, wir haben dieses Jahr durch die Bürgerstiftung Ulm 2000 Euro bekommen.
Gut, und bevor wir einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen, noch ein Musikstück. Wir sind immer noch in der Plattform hier auf FreeFM und Angelika Liske und Martin König von den Stolpersteinen Ulm sind bei uns zu Gast und die Sendung neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Deswegen kommen wir vielleicht mal so in die, wagen wir einen Blick in die Zukunft. Was steht denn bei euch jetzt noch so an?
Also, die geäußerte Vollständigkeit, dass wir die nächste Mal schon alle wissen, die Steine, im Oktober 2017, bedeutet nicht, dass nicht in der Recherche noch vieles zu tun wäre. Es klang ja schon durch, dass wir nicht in allen Opfergruppen gleichermaßen bisher verlegen konnten. Die Zeugen Jehova werden mit einer Gruppe, die in Söflingen ermordet wurde, dabei sein, nächstes Jahr wahrscheinlich. Und wir planen eine Verlegung für einen kommunistischen, in Flossenbürg im KZ 1943 ermordeten Söflinger, Albrecht Vogt. Der hatte bis vor 3 Jahren einen großen Grabstein auf dem Söflinger Friedhof. Wenn sich ein Söflinger jetzt beim Zuhören an diese Familie, Brauerei und Wirtshaus erinnern sollte, bitte ganz dringend bei uns melden. Homepage ist mit Adresse versehen. Es gab noch einen Josef Stadelmann, der ebenfalls dort aktiv war. Es ist nicht einfach zu recherchieren. Bei den Juden, jüdischen Familien, ist es oft die Skepsis, wieder mit Deutschen in Kontakt zu kommen, die als bis heute, was wir hier haben erleben, sind die gelingenden Geschichten. Es gibt auch die, die nach wie vor Schrecken und Angst in der dritten Generation da Berührungshürden haben, innere, äußere, wie immer. Bei der kommunistischen Gruppe ist es auch nicht so ganz einfach. In dem Fall, da ist die Recherche abgebrochen in den 70er Jahren, weil man an die DDR-Archive nicht rankam und weil ja wahrscheinlich eine Flucht von einem dieser damals Flugblätter verteilenden Widerständler Sohn dazu führte, dass der in der DDR wohl unter Druck geriet, sodass er damals die weitere Auskunft verweigerte. Also auch da gibt es ganz komplexe Hintergrundstrukturen bei solchen Recherchen. Ja, und dann interessiert ja vielleicht, was wir noch so vorhaben, außer der Verlegung. Wir haben Steine, die jetzt immerhin schon seit über 2 Jahren liegen und die unterliegen dem Wandel der Zeiten. Die kriegen eine Patina und wir planen im Frühjahr eine Putzaktion. Da gibt es dann die geeigneten Chemikalien und Tücher. Und wir werden dann auch noch in der Presse veröffentlichen, wann das stattfindet. Aber da könnten Ulmer Bürgerinnen und Bürger gerne mitmachen. Das ist eine ganz feinteilige, kleine Aktivität, verbunden mit einer Führung. Wir würden dann auch nochmal bei jedem dieser Steine kurze Informationseinheit planen. Und sonst müssen wir noch gucken. Dann möchten wir auch noch eine Veranstaltung machen, wo wir vielleicht mal eine Art Ausstellung über alle unsere bisherigen Ergebnisse platzieren. Das ist auch noch in Arbeit. Und ja, das ist ja schon einiges. Oder haben wir noch mehr vor?
Im Moment wüsste ich nicht.
Ja, doch, wir haben ein Plenum. Am 6. Plenum. März. Plenum heißt, alle dürfen kommen. Hm? Und die, die bereits kommen, kommen auch. Das sind so 20 Personen in der VH Ulm am 6. März. Wirklich herzliche Einladung an alle, die jetzt ein bisschen Geschmack an unseren Ideen und Engagements erlangt haben.
Ja, dann danke ich euch für das Kommen. Und sage auf Wiedersehen. Am Mikrofon war Patrick.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.